Unternehmer-Jam-Sessions. Mit Finanzierung erfahren wie ein Veteran, für die Spitze geboren, Wetterhahn. Mit dieser Line angelehnt an, darfst du gleich erraten, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer-Jam-Session. Und diese Line ist natürlich bezogen auf meinen heutigen Gast Tobias, mein Bro und Geschäftspartner.
Hi.
Freund.
Alles.
Leidensgenosse.
Verheiratet.
Verheiratet. Mit Frau und mit mir.
So ungefähr.
Genau. Und diese Line ist von? Brauchst du Antwortmöglichkeiten?
Kollege.
Nee.
Dann brauche ich Antwortmöglichkeiten.
Sammy Deluxe, Dendemann, Megalo.
Dann ist es Sammy Deluxe, weil du da gestern warst.
Nee, ist Megalo.
Na, kenne ich nicht mal.
Nee?
Ja.
Ja, wird Zeit. Ja, hervorragendes Album gemacht. Habe ich mit Sebastian Tamp gerade drüber gesprochen. Deswegen hört euch diese Folge an, wann auch immer sie rausgekommen ist. Wir wollen heute über das Thema Finanzierung sprechen.
Okay.
Deswegen habe ich natürlich diese Line gewählt, damit sie diesen Finanzierungskontext hat. Und zwar, ich weiß gar nicht, ich habe mir das letzte Jahr auch gemacht, zum Jahresanfang mal so Revue passieren lassen. Was war so letztes Jahr an Finanzierungsherausforderungen? Wie wird das dieses Jahr sein?
Mhm.
Wir sind ja, also ich habe das den Kunden, mit denen ich gesprochen habe, immer so gesagt, dass meiner Wahrnehmung nach aktuell so die herausforderndsten Jahre sind, seitdem ich das mache, seit knapp 20 Jahren, was die Finanzierung angeht. Wenn wir jetzt gerade nochmal also mir ist das so aufgefallen, ich sag mal seit vielleicht Dezember, dass es sich zugespitzt hat. Januar, Februar fand ich richtig herausfordernd. Und dann haben wir alle so auf die Neuwahlen hin gearbeitet, genau. Dass man davon ausgeht, wenn die dann jetzt waren, eigentlich egal wie das Ergebnis ist, dass dann die Finanzierungslandschaft ein bisschen entspannter ist. Und hergeleitet hatte ich das immer damit, dass einfach viel Unsicherheit gerade ist. Und Unsicherheit wirkt sich ja immer negativ auf die Bankenlandschaft aus.
Ja.
Dann wird noch intensiver geprüft, es dauert länger. Sachen werden vielleicht auch mal liegen gelassen, weil man erstmal gucken möchte, wie entwickeln sich bestimmte Dinge. Und ich hatte das Gefühl, weil auch einige Banker es mir tatsächlich so gesagt haben, man wartet erstmal ab, was denn die Wahlen bringen. Und wir haben das ja ein bisschen unterschiedlich erlebt, weil man es vielleicht schon auch auf Branchen runterbrechen kann.
Hätte ich schon gesagt, ja. Also, mir ist es deutlich leichter gefallen mit den dankbareren Branchen im Pflegebereich, im Betreuungsbereich als die in der Gastronomie oder im Einzelhandel, klar.
Ja, wobei ich mich da gerade selber frage, jetzt liegt es an der Branche oder liegt es an der Kapitalhöhe?
Mhm.
Weil, also ich habe so die Erfahrung gemacht, alles was so im Startgeldbereich ist, also das geht bis 125.000 Euro.
Fremdkapitalbedarf,
genau. Da war es noch deutlich einfacher als jetzt bei Finanzierungen, wo es um 500.000 Euro geht. Und aber auch du hattest mir ja gespiegelt, ja klar, es ist immer noch so da, ne? Aber es ist schon dahingehend herausfordernder geworden, dass man doch mit der einen oder anderen Bank noch mehr sprechen musste, weil auch du dann erstmalig erlebt hast, oh, es gibt sowas wie Absagen.
Ja, habe ich gemerkt, aber trotzdem durchbekommen. Aber hatte ich auch das Gefühl, genau, also gerade in diesem Startgeldbereich, Elidifé, da sind eigentlich alle durchgelaufen. Da kamen vielleicht mal zwei, drei Rückfragen. Dann hat der Banker gefragt, hey, wie viel hast du denn bei der KfW durchgekriegt? Genau so, mit nicht genau dem Plan, ist ja individuell, aber mit der Struktur. Da habe ich gesagt, über 20 Quereinsteiger, alles überhaupt kein Problem gewesen. Und dann sind die immer froh, dankbar, hauen das durch und genau das. Also EDDFs waren alle unkompliziert eigentlich. Ein, zwei, die über diesem Startgeld waren, sind schon wieder komplizierter geworden. Und in dem anderen Bereich, im Homecare-Bereich, bis so 350, 400.000 Euro Gesamtkapitalbedarf, das wird schon spannender. Da gehen die auch viel, viel mehr in die Tiefe, die Banker, weil sie da einfach ein größeres Risiko sehen. Gerade weil es betriebsmittellastig ist. Und da war wirklich teilweise, dass ich da mit Bankern 3, 4, 5 Stunden vorher telefoniert habe, bevor der überhaupt bereit war, mit dem Kunden zu sprechen, weil er dann nochmal tiefer verstehen gehen wollte, welche Leistungen werden denn angeboten. Und da ist schon ein anderer Druck hinter. Also das wurde schwieriger als die ersten beiden. Also habe ich tatsächlich genau gemerkt bei Home, also jetzt, ne, die ersten beiden sind recht easy durchgegangen, ohne Bürgschaftsbank, aber auch nicht mit voller Sicherheit. Und dann kam halt die Neuwahlen, dann ist ja unsere Regierung aufgelöst gewesen und dann auch Jahreswechsel, muss man dazu sagen, klar, aber dann ist alles so ein bisschen stocken geraten und Jetzt so langsam habe ich das Gefühl, sind die Banken wieder in einem Turnus, der vernünftig funktioniert, auch in dem höheren Bereich. Also ja, ich würde sagen Branche auf der einen Seite, aber Finanzierungshöhe spielt auch auf jeden Fall mit rein. Mhm.
Ja, merkt man ja auch bei Homecare und Edifee, die ja mehr oder weniger in der gleichen Branche unterwegs genau. sind. Klar, gibt es schon Nuancen, aber ja. einen unterschiedlichen Kapitalbedarf haben.
Genau.
Und bei zweiterem war es dann auch deutlich herausfordernder. Was sehr gut war, um auch mal was Positives tatsächlich an der Stelle zu sagen, ist, dass letztes Jahr, ich weiß nicht, wann ist das Programm gekommen, November glaube ich, das neue Programm.
12.12. kamen die Zinsen.
Genau, am 12.12. kamen die Zinsen. Das Programm kam schon irgendwie früher,
genau,
konnte ja. lange Zeit nicht beantragt werden, weil es die Zinsen noch gar nicht gab. Ein neues Programm von der KfW, Gründung und Nachfolge heißt es.
Also ERP 077.
Ausnahmsweise kann ich mir auch die Nummer mal merken, 077.
Ja, sehr gut.
Genau. Und das wird sehr, sehr gut angenommen von der Finanzierungsbranche, muss man sagen. Und eröffnet auch wirklich wieder gute Chancen, finde ich. Also für all die, die es noch nicht kennen oder sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben. Es ist eigentlich eine Neuauflage von dem ERP-Kapital für Gründung, was während der Corona-Pandemie auf Ruhe gestellt wurde. Das hieß früher Eigenkapitalhilfe. Damit war eigentlich immer klar, was es machen soll. Es soll nämlich Eigenkapital ersetzen. Und das erfolgt über den Weg, dass für dieses Programm die Hausbank keinerlei Haftung übernimmt, weil zu 100% das Risiko die Bürgschaftsbank trägt oder die KfW trägt. Ich weiß gar nicht, wer oder das Land.
Ist so, die Bürgschaftsbank entscheidet es. Und der Bund trägt das Risiko.
Oder das Bund.
Genau, ja. Also das ist ja das Schöne an dem Programm, dass diese 100% Haftungsfreistellung nicht von der Bürgschaftsbank kommen, sondern ein weiterer Hafter dann mit an Bord ist. Nämlich bei der Bürgschaftsbank ist ja so, wenn man klassisch ein Bürgschaftsbankdarlehen macht, dass man 60%, 70%, 80% Haftungsfreistellung von der Bürgschaftsbank bekommt. Und bei dem ERP-Kapital, für Gründung und Nachfolge, also das 77er-Programm, da kann man 35% vom Gesamtkapitalbedarf mit 100% Haftungsfreistellung bekommen. Die Bürgschaftsbank entscheidet das auch, aber der Bund haftet dafür. Das heißt, wir haben 35% des Gesamtrisikos ausgelagert zum Bund. Dann sind noch 65% über, sagen wir mal 10% Eigenkapital, hat man noch 55% Risiko offen. Und das kann dann zum Teil die Hausbank und zum Teil die Bürgschaftsbank tragen. Das genehmigen die Bürgschaftsbanken schon ein bisschen lieber, als dass sie die volle Haftung übernehmen müssen dann, ne? Das war so das Signal oder das Signal, was ich bekommen hatte, dass die Wirtschaftsbank das sehr, sehr gerne auch mitnimmt.
Ja, absolut, klar.
Ja.
Und aus Sicht der Hausbank ist es eben wie Eigenkapital, weil sie kein Risiko dafür haben.
Genau.
Das ist dann so ein Mezzaninkapital, nennt man das Eigenkapital ersetzendes Darlehen. Und das macht es halt spannend, auch wieder, dass jetzt gerade die Finanzierung, die jetzt über 125.000 Euro Kapitalbedarf haben, wieder möglich sind. Und ich merke auch tatsächlich schon, ich würde mal sagen, so 2 Wochen vor den Neuwahlen war es schon so, dass die Bankenlandschaft wieder ein bisschen entspannter wurde.
Ja, absolut. Also und ich habe auch gerade jetzt nochmal einen super Anruf bekommen von der Bankerin. Ich habe auch das Gefühl, die befassen sich sehr viel schneller wieder mit den Themen. Ich habe heute zwei Telefonate gehabt, eins sehr schnell, eins sehr langsam. Der hat sich dann immer sehr entschuldigt. Aber es gibt gefühlt lösungsorientiertere Ansätze und man kann auch Sachen erklären und es geht nicht einfach so weggewischt und abgelehnt, sondern es wird wirklich drüber diskutiert, warum. Und das war zum Beispiel im Dezember, habe ich, wenn ich 4 Anfragen gestellt habe, 3 Ablehnungen bekommen ohne Begründung. Und jetzt heute war keine Ablehnung, aber war halt mal 1, 2, 3 kritische Rückfragen, die dann, also ich habe das Gefühl, sie sind wieder offener, so allgemein, in den letzten 2, 3 Wochen geworden. Und jetzt gerade die war super, die ich am Telefon hatte, die möchte dem ich sehr wünsche, dass das funktioniert. Ich wünsche es jedem, aber bei ihm ist halt eine schöne Geschichte auch noch dahinter, warum er sich selbstständig machen möchte und so weiter und so fort. Das ist oben im Norden der Arzt aus der Ukraine, der jetzt quasi 2019 hier hingekommen ist. Ganz, ganz toller Mensch, ganz, ganz verlässlicher Mensch, extrem gut in der Zuarbeit, extrem geduldig, nicht nervös, was natürlich sehr ungewöhnlich ist in diesem Prozess, kennst du ja selber. Und sie hat gerade schon gesagt, sie macht es entweder mit der Bürgschaftsbank, ist halt ein bisschen langwieriger, oder sie begleitet es einfach mit der KTVE, also mit dem R&V-Versicherungsprodukt, was natürlich für uns jetzt schon eine Planungssicherheit reinbringt und für ihn, was unheimlich schön war. Und die war total cool am Telefon. Die hatte 3 Fragen, die habe ich ihr kurz am Telefon erklärt, war für sie abgehakt und dann gibt sie es jetzt direkt in die Marktfolge und ist da wirklich extrem positiv gewesen. Also es war ein sehr, sehr gutes Gespräch und das habe ich jetzt wieder häufiger. Sowas in die Richtung.
Ja, teile ich. Also Kernbotschaft schon mal nach draußen gesendet. Auf jeden Fall, also Finanzierung waren die ganze Zeit noch möglich. Keine Frage, es war deutlich herausfordernder. Was meiner Meinung nach aktuell auch noch so ist, man darf sich darauf einstellen, dass es noch deutlich länger dauert, als es ohnehin schon gedauert hat. Ich meine, Finanzierungen waren schon immer langwierig.
Ja.
Aber man darf jetzt gerne vielleicht nochmal 2 bis 4 Wochen drauf rechnen. Also wir sind bei, also ich kommuniziere immer 3 Monate bis 4 Monate.
Ja.
Finanzierungsdauer, klar, hängt auch immer ein bisschen ab. Und was ich für ganz wichtig halte, dass man sich darauf einstellt, Absagen zu kassieren. Und dass man auch frühzeitig überlegt, wie gehe ich denn damit um? Weil es ist ja nicht schön zu hören, wenn ein Banker sagt, hier, ich möchte das jetzt nicht begleiten, weil irgendwie, ich glaube nicht an das Franchise-System, ich glaube nicht an den Markt, ich glaube nicht an dich als Person.
Genau.
Also das kommt jetzt relativ selten, so das direkte Feedback, ich glaube nicht an dich.
Aber
manchmal in Subtexten kommt das ja so ein bisschen durch. Oder dass dann ein Banker auf einmal die Vaterrolle entdecken oder Mutterrolle entdecken und sagen, pass mal auf, irgendwie, das ist aber viel Geld für dich und für so wenig, da kannst du auch lieber in deinem Job bleiben.
Das stört mich so sehr. Tatsächlich diese Bevormundung, die viele Banker halt sich rausnehmen, wenn ein erwachsener Mensch sagt, er möchte sich selbstständig machen, und das hat ja Gründe, und dann zu sagen, hey, bleib doch in deinem gut bezahlten Job, was soll das denn? Nee, danke. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht und ich bin ein eigenständiger Mensch. Natürlich muss eine Bank immer einen kritischen Blick nehmen, aber das finde ich oft übergriffig. Also da kriege ich ja, das kriegen die Gründer so nicht mit, das aber du ja schon wahrscheinlich genauso wie ich. Mhm. Wo dann wirklich kommt, der verdient doch so gutes Geld, warum will der sich selbstständig machen? Ja, weil der halt einfach andere Schmerzpunkte hat, weil er halt irgendwie sich in seiner Freiheit eingeschränkt fühlt oder was auch immer seine Motivation dahinter ist. Red doch mit diesem Menschen und du wirst verstehen, warum er sich selbstständig machen möchte. Und das ist ganz, ganz, also das stört mich tatsächlich häufig, diese extreme Bevormundung. Teilweise von, ich sag mal, Bankern, die jünger sind als ich und einem 50-Jährigen erklären wollen, warum er das nicht machen darf. Das finde ich wirklich übergriffig oft, ja.
Ja, auch da darf man lernen, mit umzugehen.
Ja, absolut.
Weil es kommt halt leider immer wieder. Aber ich sehe es genauso wie du. Ich finde das auch höchst übergriffig. Ich verstehe auch immer die Intention, ehrlich gesagt, nicht dahinter. Weil wenn doch jemand sagt, ich bin bereit, hier 500.000 Euro zu investieren, auch wenn es über ein Darlehen ist, man trägt ja trotzdem das Risiko dafür, dass man sich die Entscheidung vielleicht gut überlegt hat.
Ja.
Und gerade, ich glaube, je älter man wird, desto mehr überlegt man sich noch, wenn ich dann auch noch Familie, und da hängt ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr dran, und man gibt auch was auf, einen Job und so weiter. Also da immer die Entscheidung zu hinterfragen, finde ich auch ein bisschen seltsam. Ist für mich auch irgendwie, glaube ich, immer irgendwie ein Vorwand, um
manchmal schon, ja,
nicht vielleicht aus anderen Gründen dann abzusagen. Also da sich die Resilienz schon mal drauf zu schaffen, durch diesen Prozess durchzugehen, weil er dauert länger, es wird Absagen geben, man hinterfragt sich dann, man hinterfragt das Projekt auf einmal wieder, halte ich auch alles für nachvollziehbar. Und was mir auffällt, und das hast du ja auch schon gerade gesagt, die Kommunikations- und Informationsintensität wird höher.
Ja.
Wir müssen öfters noch mit den Banken sprechen und auch sehr lange und Dinge nochmal erklären und so weiter. Also die Qualität an die geforderten Unterlagen ist auch meiner Meinung nach nochmal gestiegen und die Anzahl der Informationen, die bereitgestellt werden müssen. Deswegen kann ich immer nur Franchise-Geber ermuntern, also wenn wir es im Franchise-Kontext sind, wirklich Vergleichszahlen und so weiter zur Verfügung zu stellen. Und am besten von Anfang an, weil es das verkürzt halt einfach den Prozess. Und im Moment sind Banken wieder sehr zahlen- und informationsgetrieben und wollen quasi alles, was an Ist-Zahlen möglich sein kann,
mal bekommen.
Und was ich halt wirklich crazy finde, dass wir jetzt schon in Diskussionen mit Banken sind, dass sie nicht verstehen können, wenn es beispielsweise um eine Übernahme geht, dass noch kein Jahresabschluss 2024 vorliegt.
Also das ist krass, ne? Wenn ich das meinem Steuerberater geben würde, der würde mir einen Vogel zeigen.
Ich finde das wirklich, da merkt man auch manchmal, dass die irgendwie einfach nicht in dieser Welt sind, ne?
Ja.
Weil warum sollte jetzt ein Unternehmer schon Jahresabschluss 2024 haben? Das
gibt's
ich
wenige. Eine BWA, okay.
Ja, aber es wird explizit gefordert, auch gerade von Bürgschaftsbanken, wenn es um Übernahmen geht, Jahresabschluss 2024. Manchmal denke ich auch immer, das ist noch so eine Hinhaltetaktik irgendwie. Ne, da muss man ja erstmal nichts mehr machen, weil die meisten wissen, den wird es nicht geben.
Ja.
Aber Also von daher kann ich trotzdem dazu ermuntern, wenn ich ein Unternehmen abgeben möchte oder kaufen möchte, darauf hinwirken, dass ich, da muss man die Unterlagen jetzt halt einfach erstellen, wenn es der Sache dann dient, dass man die Finanzierung bekommen kann, da wirklich die Unterlagen alle bereitzustellen.
Ja, das hatte ich jetzt auch.
Um den Prozess zu verkürzen.
In dem einen Fall hatte ich das auch sehr. Die haben darauf gepocht, Ende Januar, sie müssen auf jeden Fall die 24er BWA mit SUSA komplett haben. Mhm. Vorher machen sie gar nicht weiter. Und die hatten bis dahin Oktober erst fertig. Und dann hat das den Prozess um 4 Wochen verzögert, weil der Steuerberater auch so eine Arbeitslast hatte und solche Sachen. Und das ist auch ein Thema, was den Prozess auch aktuell sehr verlängert, weil Fachkräftemangel haben wir nicht nur überall in Deutschland, auch bei den Banken. Wie oft mir Banker sagen, die sind so unterbesetzt und wissen gar nicht, wie sie der ganzen Sache Herr werden sollen. Also wir sind ja, also die, viele machen es ja auch gar nicht absichtlich, sondern haben einfach so viel zu tun, dass sie es halt nicht geregelt bekommen oder dann halt länger brauchen für die Fälle. Hatte ich heute, das war das negative Telefonat, der hat sich ungefähr 10-mal entschuldigt. Ein super Hausbankkunde von ihm, der über 20 Jahre mit denen zusammenarbeitet und er braucht halt einfach 6 Wochen für ein erstes Feedback. Und hat dann aber auch gesagt, ich bin hier so, weil das ist eine Großstadt und die haben 2 Leute für Existenzgründung. Ich weiß gar nicht, wie man das handeln möchte. Das ist natürlich auch nochmal ein Thema, womit die Banken auch vermehrt zu tun haben. Weswegen auch jetzt das Thema KI immer mehr aufkommen wird wahrscheinlich, um dann Pläne zu prüfen und solche Sachen. Weil die Banken auch irgendwie gucken müssen, ihre Prozesse zu verschlanken. Sonst gehen die unter bei den ganzen Anfragen, die sie bekommen. Hätte ich es auch nicht gedacht, aber ist mir jetzt auch, ich glaube, in den letzten 3 Wochen 4-5 Mal so gespiegelt worden, dass die Arbeitslast einfach so immens ist und die Anforderungen auch für die Banker selber so hoch geworden sind, weil irgendwie Leute Angst haben, Fehler zu machen. Also das, was du gerade sagtest mit den langen Prozessen, dass man da nochmal 3-4 Wochen mit draufrechnen soll. Ich habe das Gefühl, dass die Marktfolgen, also die Leute, die nach dem Kundengespräch kommen, auch nochmal gefühlt 1 bis 2 Wochen länger Zeit brauchen aktuell. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber...
Ja, ist absolut so. Ja, aber ist ja auch logisch. Wenn die immer mehr Informationen haben wollen, müssen die auch immer mehr Informationen prüfen.
Ja.
Das kann ja dann irgendwie so ein Endlosspiel sein. Da möchte ich noch diese Kennzahl plausibilisiert haben und davon noch irgendwas. Das kann schon echt sehr mühselig werden. Von daher, also alles, was an Zahlenmaterial bereitgestellt werden kann, von Anbeginn, bereitstellen und dafür sorgen, dass man die Informationen hat, wo du gerade KI gesagt hast. Möchte ich noch mal einen Punkt drauf hin, im Businessplan ist ja immer das Thema, ne? Was kann man mit KI, wie kann man das einbinden in die Businessplanerstellung? Gibt mit Sicherheit Kapitel, wo das total sinnvoll ist, KI mit einzubinden, wo es einfach darum geht, Informationen zusammenzutragen über Märkte oder dergleichen.
Ja.
Da macht es ja total Sinn. Was ich aber feststelle, und das spricht auch so ein bisschen dafür, dass Banker mehr und mehr die Motivation und so weiter hinterfragen, ist die Qualität des Motivationsschreibens.
Ja.
Halte ich für extrem wichtig. Und das geht halt nicht mit einer KI, sondern sich wirklich hinzusetzen, und das ist ja nicht lange oder viel, einfach niederzuschreiben, was ist wirklich die Motivation, das zu tun? Das halte ich, also A, weil es der Banker sowieso wissen will und einmal um Klarheit auch nochmal für sich selber zu bekommen und als Vorbereitung aufs Bankgespräch. Weil da geht es am Ende des Tages immer noch drum. Das ist ja, auf der einen Seite haben wir ja gerade gesagt, Zahlen und so weiter wären so viel wichtig. Im Bankgespräch hat sich das bei mir nicht irgendwie umgesetzt oder so. Es wird immer noch nicht über Zahlen gesprochen, was ich faszinierend finde. Also viele Gründer von uns begrüßen das ja tatsächlich, weil das für die immer die größte Herausforderung ist, der größte Pain, die größte Angst, über Zahlen zu sprechen. Das findet in Bankgesprächen ja faktisch gar nicht oder nur ganz rudimentär statt. Also zumindest
bei meinem Termin im Norden von Deutschland.
Ja, klar.
Da war ich 3 Stunden mit der Bürgschaftsbank, da ging es fast nur noch um Zahlen.
Ja, bei Bürgschaftsbank ist wieder was anderes.
Genau.
Da spielen Zahlen immer noch mal eine stärkere Rolle, aber jetzt bei den Hausbanken ist es nach wie vor so, dass auf der Seite des Vertrieblers, also nicht in der Marktfolge, sondern auf der Seite des Vertrieblers, da die Zahlen nach wie vor nicht die große Rolle spielen. Aber ich stelle immer mehr fest, dass Banker immer mehr hinterfragen und verstehen wollen, wieso, weshalb, warum tust du das?
Ja, die menschliche Komponente ist sehr wichtig. Habe ich eine sehr coole Begegnung gehabt bei der Eröffnungsfeier von Homecare in Witten mit dem Banker, der die finanziert hatte, der Herr Schellenberg, den kennst du auch, super,
ja,
super cooler Typ. Mit dem habe ich gesprochen über den Gründer, der einen anderen Homecare-Standort machen möchte, der seinen großen Traum, der hatte immer einen großen Traum und der wollte immer Harley-Davidson fahren. Mhm. Und wir haben über Motorräder gesprochen, über Leidenschaft und solche Sachen. Und dann meinte der Herr Schellenbech, der selber auch Motorradfahrer ist oder war, und sagte, man kann sich entweder, jetzt bin ich ganz schlecht, was Marken angeht, eine Yamaha kaufen oder irgendwie sowas. Das ist halt irgendein Gerät. Oder man kauft sich eine Harley. Das ist eine Aussage, das ist eine Leidenschaft. Und dann habe ich ihm genau die Geschichte erzählt, dass der Gründer seine Harley, seinen großen Traum verkauft hat, um genug Eigenkapital darzustellen für die angehende Selbstständigkeit. Das hat er so gefeiert. Er hat gesagt, den hätte ich sofort finanziert, ohne Wenn und Aber. Der hätte, also findet er so geil, die Aktion, weil damit zeigt er, und das war ihm super wichtig, dass er es unbedingt will. Er gibt einen Traum für sich auf, einen lange aufgebauten Traum gibt er auf, um seinen anderen Traum zu verwirklichen. Und da sagte der Herr Schellenberg, solche Typen will er haben. Und das will er im Bankgespräch merken, dass die, und der ist seit, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren im Geschäft, ne? Und der ist Vollprofi. Und er sagt, so eine Aktion zeigt ihm, dass die Gründer es wirklich wollen. Und Motivation schreiben ist natürlich auch wichtig. Musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil du sagtest, nicht mit KI. Ich habe innerhalb von 2 Wochen quasi das identische Motivationsschreiben bekommen. Von 2 unterschiedlichen Menschen, die nie miteinander zu tun hatten. Wo ich ohne mit einem KI-Scanner oder irgendwas rüber hergegangen bin, gelesen habe. Also genau die gleiche Formulierung, genau das gleiche. Und wenn ich das bemerke, merkt das auch jeder Banker.
Klar.
Das war 100% mit ChatGPT geschrieben. Da hieß, schreib mir ein Motivationsschreiben für das und das Konzept. Ich bin so und das ist mein Hintergrund. Und wirklich 1:1 die gleichen Formulierungen drin und ein Pipapo. Und da habe ich beiden gesagt, ich so, Leute, also jetzt macht's euch mal bitte die Mühe und setzt euch hin und schreibt wirklich eure Sachen hin. Auch wenn das gut geschrieben war und vernünftig geschrieben war, man hat halt gemerkt, es ist nicht von denen selber. Einfach weil es auch identisch war, also quasi identisch, ist mal übertrieben, aber ähnlich.
Man kann es ja gut als Basis nehmen, ne? Wenn man es dann umschreibt. Vor allem das Beispiel, das mit der Harley muss ja da drinnen stehen.
Ja, genau.
Im Motivationsschreiben, woher soll ChatGPT oder wer auch immer das wissen, dass genau das passiert ist. Aber das sind ja genau die Momente, die es halt wirklich so individuell machen.
Ja.
Ich habe auch einen Gründer, also ganz oft erzählen ja Leute immer, ich wollte schon immer selbstständig sein. Das mag ja auch so sein, ne? Aber wenn das in jedem Gründerprofil drinne steht, wirkt das schon wie eine Floskel. Also wenn ich als Banker immer wieder lesen würde, ich wollte schon immer selbstständig sein. Ich habe einen Gründer, ich weiß gar nicht, der ist 24 oder so. Mhm. Der hat das aber dann dadurch dokumentiert und hat gesagt, pass mal auf, bei mir war das wirklich tatsächlich immer so. Und ich habe ihm dann gesagt, er soll es auf jeden Fall auch so schreiben, weil er gesagt hat, pass auf, ich habe auf Urlaub verzichtet, ich bin nicht in Clubs gegangen, ich habe nicht dieses und jenes gemacht, hat er da reingeschrieben, was schon mal es mehr plausibilisiert hat.
Ja.
Und auf der anderen Seite hatte er einfach schon, ich weiß es nicht mehr, 60.000 Euro Eigenkapital.
Oh, mit 24 war sehr stark.
Angespart. Nicht geerbt, nichts, einfach angespart, weil er halt das Geld nicht ausgegeben hat. Und genau wie mit der, ich verkaufe meine Harley für einen Traum. Ich verzichte auf ganz viel, um mir meinen Traum zu realisieren.
Richtig geil, ja.
Und sowas muss rein ins Motivationsschreiben, so diese kleinen emotionalen Dinge. Weil am Ende wird über Emotionen gecatcht. Der Banker bin ich mir ja 100%, also auf Vertriebsseite. Ne?
Ja.
Wahrscheinlich ein Marktfolge-Dude kann man damit nicht erreichen.
Ja.
Der sieht nur, oh, geiles Eigenkapital. Aber
wo hat er das denn her? Von Eltern oder so?
Genau. Die Vertriebler, die kriegt man auch mit diesen emotionalen Dingen. Und das muss man dann auch ins Bankgespräch transportieren. Und meiner Meinung nach, auch Bankgespräche sind jetzt wichtiger denn je. Ja. Allein, weil wir haben nicht mehr so viel Banken. Wenn wir, ist ja einfache Mathematik. Wenn wir wissen, ein paar Banken sagen sowieso ab, dann ist jedes Bankgespräch ein M&M, ne? Also hier One Shot, One Opportunity.
Ja, genau.
Und genauso muss man jedes Bankgespräch sehen. Deswegen bereitet euch extrem gut auf die Bankgespräche vor und performt da authentisch, mit Leidenschaft.
100%. Das waren die Bankgespräche, die auch mir in Erinnerung geblieben sind, die wirklich mit einer starken Motivation, mit einer starken Leidenschaft geführt wurden. Hatte ich jetzt mehrere. Und ich habe ganz viele, die wirklich nur um die Person selber gehen. Dann wird noch vielleicht so ein bisschen über Mitarbeiter und was weiß ich nicht was gefragt, sondern ein paar Standardfragen, die sie sich aufgeschrieben haben. Aber im Kern geht es denen wirklich darum, fühlen sie, dass sie das hinbekommen oder nicht. Es geht denen, sagen die auch ganz oft, Zahlen, alles schön, alles funktioniert auf dem Papier. Wir gucken jetzt, ob wir es ihnen zutrauen. Und ich glaube auch, dass es unheimlich wichtig ist, dass wir die Bankgespräche begleiten.
Absolut.
Letzte Woche war ich in Bottrop, bei einer Volksbank Und er war vorher richtig nervös und ich habe ihm, vorher waren wir im Café und ein klassischer Tobi, ich habe ihm einfach einen Knopf an der Backe gelabert über alles, aber nicht über das Thema, was wir jetzt gleich haben. Und weil ich das Gefühl hatte, er braucht das gerade. Mhm. Also so ein bisschen, wir haben einfach Smalltalk gemacht über das, über Höchstchen und Stöckchen, weil ich wusste, er ist eh so gut vorbereitet. Wir hatten vorher, einen Tag vorher eine Stunde telefoniert darüber und solche Sachen. Und hat er gesagt, das tat ihm so gut, diese Lockerheit auch zu nehmen, die ich dann mit versprüht habe, um dann in das Bankgespräch entspannt hat, ihm hinterhergegeben. Er ist so froh, dass ich dabei wäre. Alleine wäre er wahrscheinlich, hätte er keinen Ton rausbekommen. Und wir haben vorher einfach Späßchen gehabt und wirklich, war wirklich einfach cool vorher und das hat ihn wirklich so beruhigt. Ich glaube, alleine hätte er Schwierigkeiten bekommen. Im ersten Moment. Wahrscheinlich hinten raus nicht, aber die Banker wissen ja auch, dass man nervös ist als Gründer. Das werten die mit ein, dass man das halt nicht so immer 100% hinkriegt. Aber dieses Begleiten, habe ich gemerkt, ist unheimlich wertvoll.
Ja, sehe ich genauso. Ich hatte das jetzt auch, ich war in Xanten und auch mit einer Gründerin, die war mega nervös.
Wo alle am Party machen wollen.
Genau, ich hab sie vorher auf dem Parkplatz getroffen und wir sind dann gemeinsam rein in das Bankgebäude und sie war extrem nervös. Da hat die Bank aber schon dafür gesorgt, dass eine gewisse Lockerheit reinkommt. Also das war jetzt, glaube ich, kein bewusster Schachzug der Bank, aber auf jeden Fall, wir kamen da rein und ich guck so in diese Schalterhalle und dachte, hä, was ist denn hier los? Stehen so Bierbänke drinnen, springen irgendwelche, weiß ich nicht, Cowboys, Piraten und so weiter rum. Ich sehe überhaupt keine klassischen Bankbeamten und es war Karneval. Es waren halt einfach alle verkleidet.
Weil wir fast nach war's, genau.
Und es stand überall auch schon Kölsch auf den Tischen. Und ich dachte so, ich konnte jetzt auch nicht unterscheiden, sind das jetzt hier Besucher der Bank oder sind das die Angestellten? Es waren die Angestellten der Bank.
Voll geil.
Und ich hätte es noch gefeiert, wenn der Bankberater, mit dem wir das Gespräch gehabt hätten, verkleidet gewesen wäre, war aber nicht. Ich habe aber erst gedacht, oh Gott, der hat bestimmt den Banktermin vergessen, weil ich habe mir schon gedacht, wer legt sich denn hier in Nordrhein-Westfalen an Weiberfass nach einem Banktermin? Hatte er aber nicht. Aber noch krasser sogar, ist extra gekommen, weil er eigentlich krank irgendwie verletzt ist. Er wollte den Termin aber nicht absagen. Und das war auch direkt für die Gründerin Segen, ne? Weil das total entspannt, es war lustig.
Ja.
Und war dann auch ein gutes Bankgespräch und die hatten auch so laut Musik da gespielt. Dann sind wir aus dem Besprechungsraum raus und genau in dem Moment lief The Winner Takes It All.
Geil.
Das fand ich total cool. Und er hat halt gesagt, also er von seiner Seite aus, ist ja nicht die alleinige Entscheidung, würde es aber gerne begleiten wollen. Und deswegen hat das sehr, sehr gut gepasst.
Und dann war sie richtig glücklich auch, ne?
Die war total happy. Da sind wir hinterher noch in so ein Café gegangen, haben noch eine Nachbesprechung gemacht, Waffel gegessen und dann wollten wir rausgehen. Und dann lief genau der Karnevalsumzug an diesem Café vorbei. Okay. Und wir konnten das Café nicht verlassen, weil wir halt die Straße nicht überqueren konnten. Dann standen wir da noch 10 Minuten. Aber es war witzig, war eine coole Atmosphäre.
Ja, glaube ich.
Ja. Also, zusammenfassend kann man sagen, eigentlich ist alles wie immer. In der Finanzierungslandschaft. Und ich mag eigentlich diese Botschaft total. Ich habe das jetzt auch erst wieder auf irgendeinem Vortrag gesagt. Finanzierung ist halt tatsächlich ein Handwerk, ne? Also klar kann man KI erschützend einsetzen, macht wahrscheinlich auch total Sinn an der einen oder anderen
Stelle. Mache ich tatsächlich noch nicht.
Ja. Nee, mache ich auch nicht. Aber an der einen oder anderen Stelle wird es mit Sicherheit Sinn machen. Aber am Ende des Tages ist es noch ein Handwerk.
Ja, die Individualität ist halt das Entscheidende.
Und es sind noch dieselben Erfolgsfaktoren wie vor 20 Jahren.
Gut, da kann ich nicht drüber reden.
Ja.
Da war ich noch in der Schule.
Sehr gut. Also sind es heute noch. Und man muss halt einfach professionell agieren. Und authentisch, würde ich jetzt noch ergänzen. Und mit Leidenschaft.
Ja, und ich habe das Gefühl, mit mehr Wissen als man vorher. Also ich bin früh vor 2 Jahren weniger Sachen gefragt worden. Ich musste nicht so tief die Sachen durchdringen. Wie ich sie heute durchdringen muss. Ich werde nach Paragraphen gefragt, nach welchem Paragraph wird denn da abgerechnet und was auch immer. Und da muss ich mich ja halt auf den Input normalerweise der Gründer verlassen, aber das sind Fragen, die mir gestellt werden, die ich dann auch beantworten muss. Ich habe das Gefühl, ich steige einfach mittlerweile tiefer in dieses Thema ein, als ich es vorher getan habe. Einfach weil so viele komplexe Fragen kommen und ich ja nicht immer sagen kann, da muss ich mit dem Franchisegeber sprechen. Funktioniert ja auch nicht immer. Und es wirkt ja auch unprofessionell. Deswegen macht es ja Sinn, dann da auch tiefer einzusteigen. Das wird immer mehr gefordert, glaube ich.
Absolut, absolut, ja. Zeigt aber auch, dass die im Franchise-System die Gründer deutlich tiefer in der Materie drin sein dürfen. Aber auch da ist genau das Gleiche wie mit dem übergriffig, die Motivation und so weiter zu hinterfragen. Manchmal vergessen Banker da so ein bisschen, die sind noch nicht Franchise-Nehmer. Ja. Es sind auch nicht die Unternehmer, die das Geschäftsmodell entwickelt haben. Eine gewisse Information können die noch gar nicht haben
dürfen
an der Stelle.
Oder
dürfen
nicht.
Sie noch gar nicht haben, weil sie vielleicht auch die Handbücher noch nicht oder was weiß ich was genau. gesehen haben.
Ja, ein Franchise-System muss sich auch schützen ein Stück weit. Die können nicht einfach jedem Franchise-Anwärter die gesamten Geschäftsgeheimnisse offenbaren. Also alles. Und ja. dann sagt er, ja gut, dann mache ich das jetzt alleine nur ohne euch. Geht ja auch ganz schnell. Ne? Und das sind halt, sage ich auch immer bei den Banken, Franchise-Anwärter. Ich sage in Bankgesprächen auch meistens ja, ich sage Hallo und Tschüss und dann bin ich weg, so ungefähr.
Ja.
Wenn es aber darum geht, jetzt um andere Standorte oder um Erfahrungen mit, sei es Edilifee, Homecare oder anderen Themen, sage ich, bin ich halt dabei, weil das kann der Gründer gar nicht wissen. Ich bin viel näher dran und im Endeffekt kennen die auch nur die Präsentationen und so ein bisschen drumherum, haben vielleicht eine kleine Akademie schon besucht im Vorfeld, die halt nicht Schaden anrichten kann, wenn es dann schief geht. Aber das verstehen viele Banker nicht, ja. Die erwarten, dass die das, ist halt kein klassischer Gründer, der halt seine Geschäftsidee selber entwickelt hat, sondern man adaptiert halt das System, ne? Und das verstehen viele nicht, ja.
Ja, von daher haben wir dann, wenn wir mit dem Franchise-System schon länger zusammenarbeiten, mehrere Finanzierungen begleitet haben, nochmal deutlichen Mehrwert. Weil wir auch beispielsweise, wie du gerade gesagt hast, sagen können, hey, pass auf, die Bürgschaftsbank hat die letzten zwei Fälle auch alle begleitet. Das findet ein Banker ja auch immer gut, wenn er das weiß. Oder die KfW begleitet das im Rahmen des Startgeldes, selbst wenn es ein Quereinsteiger ist.
Ja, das war ja bei mir der eine, habe ich ja gar nicht erzählt letzte Woche, habe ich das erzählt mit Kreis Gütersloh, der Banker. Nee. Da rief der mich an und sagte, ja, der Plan ist ja sehr umfangreich, er hat ihn nicht ganz gelesen.
Ja.
Er guckt sich das Finanzkapitel nur noch an, er kennt die Kundin, ist Hausbankkundin, die ist für das Geld immer gut. Ist der Plan so bei der KfW durchgegangen, auch bei Quereinsteigern, ist so über 20 Mal, ja, so, alles klar, dann reicht den jetzt so ein. Also ohne Bankgespräch, ohne alles und einfach nur hat sich dann darauf verlassen, ich habe über 20 Stück gemacht, der Plan wirkte für ihn professionell gut, passte für ihn, kannte die Kundin und hat dann einfach gesagt, jo, hat auf alles verzichtet, Bankgespräch, Motivation, alles egal, weil er sagt, er kennt sie und hat das dann einfach 1:1 jetzt so in die Marktfolge gegeben, dass sie es einreichen können. Das war mal das entspannteste Bankgespräch, was wir bisher hatten. Das gibt's dann auch manchmal, ne?
Ja.
Und da nehmen die schon gerne die Erfahrung mit. Ja, auch gerade die Bankerin meinte, wie haben denn die anderen, also die jetzt aus dem Norden, wie ich vorhin angerufen hatte, wie haben denn die anderen das begleitet? Ich so, ja, zwei mit der R&V, einer Immobilien, einmal LFA. Und dann sagt sie, ja, R&V ist ja cool, dann kann ich das ja auch mal bei uns im Hause anbringen. So, da hat sie gar nicht drüber nachgedacht, bis ich ihr das gesagt habe, dass wir das auch dafür sehr offen sind, dann über alternative Methoden nachzudenken. Und da war sie gerade auch irgendwie und sagt, ach cool, dann kann ich das ja noch mit ins Angebot reinschreiben, die schickt uns jetzt ein Angebot. Und die nehmen auch gerne die Erfahrung mit, auch als ich jetzt diese Übernahme im Idstein, oder die jetzt gerade noch läuft bei dem Bankgespräch, das waren krasse Banker, die waren wirklich, die haben so viele Kleinigkeiten gefragt, wussten aber so gar nicht 100%, wie die ganzen Prozesse hinten laufen, weil die so wenig Existenzgründungen haben.
Mhm.
Die waren so tief im Businessplan drin, da stand in irgendeiner Zeile Vorname und Nachname, also Vorname, das Wort und dann der Nachname.
Ja, okay.
Und dann hat er gesagt, er möchte bitte, dass der Business, also wird ja jeder Banker drüber lesen, ne? Also so ein Flüchtigkeitsfehler passiert ja, also,
ja.
Ne? Ist ja auch klar, also wir machen ja auch Fehler. Und dann hat er darauf bestanden, dass das rausgelöscht wird, weil es sonst, also überall steht, er macht es alleine, er ist 100%ige Gesellschafter und dann steht irgendwo im 5. Kapitel ganz weit unten Vorname und Nachname. Und dann sagt er, daraus könnte man ja schließen, die machen, das machen sie doch zu zweit. Ich sehe, wie ist der Vorname mit dem Nachnamen? Und hat er darauf bestanden, habe ich mir tatsächlich notiert im Bankgespräch, dass ich das löschen muss. Also wirklich so ganz extrem genau plötzlich. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Werden es aber begleiten. Also auch die gehen dann zur Wirtschaftsbank. Die waren aber gar nicht im Prozess so tief drin und haben dann auch gesagt, ja, wenn wir da Rückfragen haben, können wir auf sie zukommen. Ich sage, ja, natürlich, klar. Also wenn es dann um einen Wirtschaftsbankantrag geht oder worauf die dann Wert legen, was man dann vielleicht denen schon vorab zur Verfügung stellt und solche Sachen, da haben die mich aktiv gefragt. Und haben dann gerne meine Erfahrungen mitgenommen, was ja auch cool ist. Also das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut, dass die das machen. Hat auch zum Beispiel, der jetzt die Zusage letzte Woche kam für Edilifee in Minden, hat der Banker auch gesagt, er macht eigentlich immer nur das NRW-Bankdarlehen mit 50%. KfW-Startgeld hat er noch nie gemacht.
Ach krass, okay.
Ja, Weil, ja gut, der ist sehr speziell im Bereich, ne? Also der macht nur Pflege. Mhm. Und da ist halt meistens der Kapitalbedarf höher, dann ist das stark irrelevant, ne?
Ja, logisch.
Ja, genau. Und der hat auch gesagt, wenn Sie mich da im Prozess unterstützen, können wir das ja gerne beantragen. Ist ja für alle das Beste. Ich so, ja, total gerne. Habe ich dann nochmal so 3-4 Punkte mit ihm im Nachgang nochmal geklärt, die nicht klar waren, 100% für ihn. Und hat er dann auch gemacht. Also, und das fand ich, und das ist mir jetzt aufgefallen, das ist letztes Jahr nie passiert, gefühlt, und dieses Jahr schon 2-3 Mal. Dass dann die Banken wirklich aktiv bei mir auch nochmal gefragt haben, wegen der Gestaltung oder was wir da für Möglichkeiten haben. Und die Banker da sehr, sehr offen von Erfahrungen waren und dann sehr dankbar waren, wenn man sagte, ja, Bürgschaftsbanken sagen das, R&V, KfW sagt das, was auch immer. Das nehmen die sehr, sehr gerne mit und das war letztes Jahr gefühlt nicht so. Weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber das war jetzt, das kann auch Zufall sein, dass jetzt einfach mal 2 so kurzfristig hintereinander waren, die einfach gesagt haben, ja, passt mir dann. Oder 3 sogar.
Ja, es passiert. Also bei mir häufiger, wenn man irgendwie in kleineren Städten oder ländlicheren Regionen unterwegs ist, wo die Banker einfach nicht so viel Gründungsgeschäft haben und dann vielleicht auch nicht so firm sind in den jeweiligen Antragsprozessen.
Ja, war jetzt in 2 Fällen der Fall. Ja.
Aber ich finde das auch völlig cool, ehrlich gesagt, wenn Banker das offen kommunizieren und einfach sagen, so ist das halt, könnt ihr mich da unterstützen, als irgendwie vorzugaukeln, nee, klar, wissen wir alles und dann setzen sie irgendwie ein Häkchen falsch in irgendeinem Antrag, was irgendwie scheinbar schnell passieren kann. Und
hatten wir bei einem Fall auch.
Ja, ich weiß. Passiert immer mal wieder.
Ja.
Ich meine, passieren halt überall Fehler. Ne?
Natürlich, ist halt leider so. Bei uns ja auch, wem nicht, also jeder macht Fehler.
Ja.
Ist ja auch völlig fein, aber genau, also ich finde das auch wirklich, wirklich positiv, diese offene Kommunikation. Ich schätze das auch, also ich finde auch gut, wenn die Bedenken offen kommunizieren, die Banker. Also und dann wirklich direkt sagen, hey, das und das und das stört mich hier gerade, löst das, sonst brauchen wir uns gar nicht hinsetzen, im Vorfeld schon. Das habe ich jetzt auch häufiger gehabt, dass sie gesagt haben, bevor wir uns treffen, möchte ich gerne nochmal diese 2-3 Fragen vorab geklärt haben, weil das grundlegende Sachen sind. Das haben die auch, das war jetzt auch in den letzten 2-3 Monaten vermehrt der Fall. Das war letztes Jahr nicht so der Fall. Da wurde gefühlt einfach abgelehnt.
Ja.
Spricht ja auch dafür, dass sich die Lage entspannt einfach.
Ja, absolut, finde ich auch. Aber das Phänomen habe ich tatsächlich auch, dass Banker häufig jetzt erst mit mir sprechen wollen.
Ja, genau.
Bevor sie irgendwie mit dem Gründer auch sprechen wollen. Das führt dazu, dass ich mittlerweile immer frage, ne? Wenn jetzt ein Banker mir schreibt, hey, klar, lass uns einen Termin machen, frage ich mittlerweile immer, soll der Gründer dabei sein? Weil ich schon gar nicht mehr war. Also für mich war das früher immer normal, dass das mit dem Gründer zusammen ist.
Genau.
Aber weil es so häufig ist, dass das gesagt wird, nee, lassen Sie erstmal uns beide sprechen.
Finde ich aber auch ganz gut. Also jetzt im ersten Moment. Die müssen natürlich die Gründer kennenlernen. Aber jetzt zum Beispiel das Gespräch jetzt gerade, sie hat gesagt, ob ich kurz Zeit habe. Sie hatte 3 Fragen. Und ich so, ja klar, können wir eben drüber sprechen. Hatte sie mich irgendwie was gefragt. Anlaufverluste, wie habe ich die berechnet? Noch irgendwann mit Mitarbeitern und noch irgendwie eine Kleinigkeit, eine dritte. Das sind ja Formalitäten. Und wenn die halt dann ausgeräumt sind und das wird dann nicht gefragt. So, und dann habe ich gesagt, ich so, ja gut, und dann geben sie das in die Marktfolge. Ich so, und treffen wir uns vielleicht auch nochmal mit dem Gründer, damit sie das so, oder? Und dann sagt sie so, ja, natürlich machen wir das. Aber sie wollte im Vorfeld halt diese Grundformalitäten, um den Gründer jetzt auch nicht in die Situation zu, das hatte sie dann so gesagt, in die Situation zu bringen, mir das nicht beantworten zu können, weil ja offensichtlich ich das gerechnet habe, wollte sie mit mir drüber sprechen.
Ja, das ist eigentlich, ich wollte gerade sagen, bevor du das gesagt hast, das ist witzig, ne, dass die Banker schon davon ausgehen, dass es der Gründer nicht weiß.
Ja, das stimmt, ja.
Wohl eigentlich sollte er es wissen.
Ja, und dann kommt Steffen Gantner vor 3 Wochen Bürgschaftsbankgespräch und war vorbereitet, der kannte die Zahlen, das war Wahnsinn. Also es gibt ja, und der konnte alles erklären, der hatte über den Businessplan hinaus noch andere Sachen mitgebracht, Vergleichsstundenlöhne aus seiner Region und solche Sachen.
Ja.
Und die wissen, also da werden Gründer auch oft unterschätzt einfach von Bankern.
Absolut. Das ist übrigens ein total cooler Effekt, in Bankgesprächen Dinge mitzubringen, die nicht im Businessplan drin stehen.
Genau.
Das ist richtig, richtig gut. So ein Lifehack.
Hat er, ohne dass ich was gesagt habe, hat er gesagt, er hatte dabei einen Zeitungsartikel, der einen Tag alt war, also vom Vortag, wo es genau um den Bedarf geht, der da ist und dass der halt extrem dringend gebraucht wird. Und die Lücke möchte er halt schließen. Dann hat er eine Stundenlohntabelle mitgebracht, er hat nochmal Flyer mitgebracht, er hat nochmal irgendwie noch ein anderes Pflegebuch, irgendwie sowas mitgebracht. Das war echt, der hatte einfach, das ist der bestvorbereitetste Gründer, den ich jemals hatte, glaube ich. Weil genau er sagt auch, für mich steht hier alles auf dem Spiel. Das ist mein Traum. Ich setze das jetzt um. Und da merkt man schon. Und er wird mit dieser Einstellung wird er auch erfolgreich werden, glaube ich. Also klar, absolut, es gibt immer Rahmenbedingungen, die schief gehen können, aber Er weiß, worum es geht, und er weiß, und das hat er gezeigt. Also er hat 100% der Bürgschaftsbank hat so ein bisschen, sie können sich hier gut verkaufen und so getan, aber der meint das ehrlich, und der meint das, und das ist halt voll angekommen. Mhm. Und das würde ich mir von viel mehr Gründern auch noch wünschen, muss ich sagen, weil dass sie halt wirklich da das mal zeigen, was sie da wirklich transportieren wollen.
Ein bisschen schade, das ist auch so ein unnötiger Kommentar eigentlich von dem Banker dann, ne?
Ja.
Sie können sich hier gut verkaufen.
Ja, und wir haben aufs Aber gewartet, dass er sagt, aber wir machen das trotzdem nicht.
Ja.
Weil er ein bisschen schwierig war, aber hat er dann noch irgendwie gesagt, aber da müssten wir noch 2-3 Punkte klären im Nachgang, whatever. Ja.
Genau. Ja, aber das ist ein schönes Beispiel, was eigentlich das Ganze nochmal zusammenfasst. Es ist nach wie vor so, wenn man den Traum hat, dran glaubt, gut vorbereitet ist, ne? Schon mal damit vielleicht selber mit sich in Kontakt tritt und sagt, okay, es wird schwieriger vielleicht, es wird ein paar Rückschläge geben, jetzt auch schon im Finanzierungsprozess, aber trotzdem kommt man da durch, wenn man dran bleibt.
Ja, und er war wirklich nervös, weil vorher hatten 2 Banken abgesagt oder 3, was auch noch eine normale Quote ist, und die Bank war dann bereit, mit ihm drüber zu sprechen. Das war gefühlt dieser One-Shot, den er hatte. Und den hat er und den hat er auch ernst genommen und hat auch wirklich, oh gut, ich habe ihm das auch, also da musste ich ihm nicht sagen, habe ich natürlich trotzdem gesagt. Ist auch einfach ein cooler Typ, der Steffen. Hat aber auch, also da hat man wirklich gemerkt, er will es unbedingt. Und das ist seine einzige Chance, es jetzt umzusetzen. Wir hätten noch andere Möglichkeiten gehabt, aber für ihn war das diese eine einzige Möglichkeit, da jetzt zu überzeugen, und das hat er zu 100% getan.
Ja. Aber das zeigt ja auch wieder, nur weil 2 absagen, ne, heißt das ja nicht, dass eine dritte zusagt, weil es halt am Ende des Tages dann doch individuelle Entscheidungen sind, wieso, weshalb, warum ein Banker sagt, er begleitet das jetzt nicht. Ist ja auch völlig legitim, wenn Banker, also auch da würde ich mich einfach freuen, wenn ein Banker einfach immer klar kommuniziert und vor allem auch schnell kommuniziert.
Und nicht 8 Wochen wartet.
Um dann abzusagen aufgrund von irgendeinem Fakt, der von Anfang an bekannt war. Also da hätte man auch nach 2 Tagen absagen können.
Hatte ich mit den Bickels. Da waren wir bei 4 oder 5 Banken und der Herr Schellenberg hat es ja begleitet hinten raus. Und ich hatte eine Bank vergessen, dass ich die überhaupt angefragt hatte. Irgendeine Sparkasse im ländlichen Raum war das. Und der hat einfach, nachdem das schon ausbezahlt war von der Volksbank, irgendwie 8 Wochen später sich gemeldet und gesagt, ja, er hat das jetzt alles nochmal geprüft und er wird es nicht begleiten wollen, weil das kann ja nicht gehen und die sind keine Fachkräfte. Und wenn sie keine Fachkräfte sind, dann können die es im Hause eh nicht machen. Die Antwort hätte er mir beim Absenden des Plans einen Tag später geben können, theoretisch. Er guckt auf den Lebenslauf, er guckt, was wollen die machen, Statuten von der Bank sagen nein, dann ist vorbei. So, aber auch da irgendwie 8 Wochen später, also wir mussten so lachen, da habe ich noch die Bickels angerufen, ich sage, ich habe noch eine Absage bekommen. Da konnten sie dann drüber lachen, klar, weil sie safe waren, aber da war auch, von 5 Banken haben 3 abgesagt, eine war schwebend und eine hat es dann gemacht und dann haben wir die Schwebende natürlich dann abgebrochen. Und die eine Schwebende, die wir vergessen hatten. Aber genau, also das war echt mal spannend und die haben sich, also die haben dann drüber gelacht, klar, aber auch selbst die und die beiden werden auch erfolgreich werden, bin ich mir auch sicher. Und die haben 3 oder 4 haben Absagen bekommen und haben sich davon nicht unterkriegen lassen, weil es immer unterschiedliche Gründe gibt.
Ja, das wurde gesagt, das ist auch witzig, mit dem Bank vergessen, mit diesem Fall in Xanten.
Ja.
Da war es auch so, da hatten wir irgendwie schon 2 oder 3 Absagen. Und das war noch vor den Neuwahlen. Und ich hatte diese Bank nicht mehr auf dem Schirm, dass wir da auch angefragt haben. Und habe dann gesagt, pass auf, wir machen hier jetzt erstmal Stopp, warten, bis die Neuwahlen durch sind. Und dann gucken wir nochmal, wo wir nochmal ansetzen können. Und just ausgesprochen, Gründerin geknickt, kann ich auch nachvollziehen.
Oh, klar.
Franchisegeber hat gesagt, okay, wenn es so ist, dann machen wir das halt so. Ein Tag später rief mich dieser Banker an, ja. Hat sich dafür entschuldigt, dass er sich erst so spät meldet. Aber er hat das jetzt durchgearbeitet und er würde uns unbedingt gerne kennenlernen. Ich so, oh, cool.
Da war sie dann wieder glücklich.
Ja,
geil. Das wusste ich gar nicht. Guck mal.
Ja, das war. Aber es ist selbst, also mir ist es durchgegangen und der Gründerin ist es durchgegangen.
Wo es noch liegt.
Wo es noch liegt. Und ich setze ja Gründer immer in CC, damit die wissen, bei welchen Banken das ist. Und das war dann nochmal ein schöner Moment. Von daher, also bleibt dran, glaubt dran.
Genau. Und es gibt ja immer irgendwelche Lösungen. Also selbst EDD für Oberhausen hat fast ein Jahr gedauert, aber wir haben trotzdem eine Bank gefunden, die es am Ende gemacht hat.
Ja.
Also es gibt immer mal irgendwie Möglichkeiten. Ne? Es ist halt nur nicht, man kann halt nicht sofort alle erschlagen, weil man kann auch da strategisch Fehler machen. Wenn man den Plan direkt, was ja manche Gründer mir schicken, ich weiß nicht wie dir, die schicken mir dann eine Liste von Banken, die sie ansprechen wollen und dann hast du 8 Banken oder so und du weißt, nee, macht wahrscheinlich nicht so Sinn, vor allem wenn es kein klarer Fall ist, zu sagen, lass mal 2 Banken nehmen oder 3 und erstmal gucken, was für ein Feedback kommt, dass wir vielleicht nochmal auf das Feedback reagieren können. Das habe ich jetzt bei ein, zwei Fällen so gemacht. Mhm. Und das war gut, dass wir da auf das Feedback reagiert haben und konnten es dann nochmal, was nochmal abändern.
Ja, also ich kriege eigentlich nie eine Liste mit Banken.
Ja, das war bei mir manchmal. Ich hab manchmal sehr übermotivierte Gründe, aber
ist
ja gut.
Ist super.
Nein, genau. Also, genau. Nee, hast du einen echt nicht?
Nee.
Ist ja cool.
Also ich frage meistens, was mit der Hausbank, habt ihr selber Kontakte?
Genau.
Aber am meisten haben wir irgendwie keine Kontakte.
Ja, die eine hat gesagt ja und hat mir dann 8 Banken geschickt. Ja.
Nice. Ah, wichtig noch?
Ja.
Wichtig noch? Oh, mit erhobenem Zeigefinger.
Oh, das macht er selten.
Ganz wichtig noch ist, haltet eure Haushaltsrechnung, eure Kontoführung habt im Blick, weil das im Moment nach wie vor noch ein krasses Thema ist.
Ja.
Sobald...
Frage ich im Erstgespräch.
Ja. Ja, aber viele wissen es vielleicht auch gar nicht.
Genau.
Das kann ja auch schnell passieren. Ist mir selber passiert.
Ja, toll. Mit dir mache ich mich selbstständig. Nein, Spaß.
Auf mein Privatkonto.
Ja, noch schlimmer.
Ja.
Ja, er redet über Rücklassschriften mit sauberer Kontoführung.
Genau. Stand ich mit meiner Tochter bei McDonald's. Ja, ich gehe mit meiner Tochter ab und zu McDonald's.
Und konnte sie kein Happy Meal kaufen?
Und, ja, ich habe am Automaten, wo man nur mit Karte bezahlen kann. Und Karte ging nicht mehr. Aber so peinlich. Meine Tochter so, Papa, was ist denn da? Ich so, oh, muss irgendwie ein Fehler sein. Ich habe dann gesagt, nee, ist kein Geld mehr drauf. Ist kein Geld mehr drauf, aber wir zahlen jetzt bar.
Okay.
Und in der Hoffnung, dass ich noch irgendwie Bargeld hatte. Aber für Happy Meal hat es dann doch gereicht.
Ja, knapp.
Ja.
Geil. Ja, das ist aber wichtig. Also ich hab eine lange Zeit gefragt, hast du eine saubere Kontoführung in den Gründen? Ja. Und dann haben die ja gesagt. Und dann kam eine Bankauskunft mit 100 Rücklassschriften in 3 Monaten.
Ja.
Und ich so, du hast gesagt, du hast eine saubere Rücklassschrift. Ja, ich habe das ja alles bezahlt, später.
Ja.
Wo ich dann denke, ja, aber... Also saubere Kontoführung heißt, man hat nicht viele, am besten 0 Rücklassschriften. Eine Rücklassschrift ist, wenn halt ein Betrag vom Konto nicht abgebucht werden kann. Wie jetzt bei McDonald's, bei Thorsten. Das ist, glaube ich, auf dem Konto nicht mal als Rücklassschrift drauf. Aber wenn jetzt Fitnessstudio zum Beispiel bei euch abbucht und das geht gar nicht und die Bank gibt es zurück, sowas zum Beispiel, das ist eine Rücklassschrift. Da wirklich am besten Falle 0.
In den letzten zwölf Monaten,
genau. Man kann, ich glaube, bis zu 5 in den letzten 6 Monaten akzeptiert die KfW noch, weil es immer mal durchgehen kann. Das hatte ich auch bei einer Gründerin, die hat einfach ein Mietkonto gehabt und hat dann vergessen, irgendwie was umzubuchen. Und dann kam halt irgendwie Stadtwerkabbuchung und sie hat immer das Konto am Rand geführt, dass sie halt so maximal perfektionistisch da Tagesgeldkonto und alles hin und her schiebt. Und dann sind ihr 2 Sachen durchgegangen. Das war schon okay. Aber man sieht ja auch anhand von einer Kontoführung, dann ist das sauber oder nicht.
Ja, und total zielführend ist, wenn man es halt vorher weiß, weil dann kann man entsprechend schon von vornherein argumentieren. Es ist ja immer der denkbar ungünstigste Fall, wenn es mitten im Finanzierungsprozess auftaucht.
Genau.
Und ein Dritter entdeckt es und er kommt da mit dem erhobenen Zeigefinger und sagt, ich habe hier was gefunden. Von daher, wenn man da von vornherein sauber mit umgeht, sagt, hier ist dumm gelaufen, etc. pp., das waren so und so, wir haben es direkt beglichen, ist die Wahrscheinlichkeit höher,
dass es okay ist.
Aber aktuell muss ich sagen, also mit Rücklassschriften ist ganz schwierig.
Also ich lasse die Gründer tatsächlich, wenn sie Rücklassschriften hatten, lasse ich mir tatsächlich direkt in die persönlichen Anlagen, kommt das mit rein, einen kurzen Kommentar dazu schreiben und zu sagen, was ist da passiert und warum, damit der Banker direkt sieht, okay, da ist denn das und das. Und das war jetzt bei mir häufig halt irgendwie tatsächlich Vermieter, die dann irgendwie was falsch umgebucht haben oder so. Und das ist dann okay. Ne? Aber so 20 Lieferando-Rückbuchungen ist vielleicht nicht so gut.
Gut. Hast du noch was zu ergänzen?
Ja, eine Sache, die ich ganz spannend fand in letzter Zeit bei uns, sind Unternehmensnachfolgen. Da hatten wir jetzt auch schon einige, also ich habe ja, mein allererster Fall, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, war eine Unternehmensnachfolge.
Natürlich weiß ich das noch.
Na klar, Arschloch. die Roland Pülgen GmbH mit Markus Marx damals und mit Hendrik Fritsch von der Sparkasse Köln-Bonn. Das war mein erster Fall, zu dem ich mich auch einfach zum Bankgespräch geschickt habe, ohne dass ich da jemals ein Bankgespräch hatte.
Ja, guck mal, was ich für Vertrauen in dich setze.
Ja, klar, ist ja auch so. Hat ja auch geklappt. Hat ja auch super geklappt sogar. Dann hatte ich gar keine Übernahmen mehr, glaube ich.
Ja.
Oder so, vielleicht mal ein Franchise-System und so. Ja, und jetzt habe ich, glaube ich, 3 oder 4 parallel, die wirklich Unternehmen kaufen. Und da haben wir das Netzwerk ein bisschen erweitert. Und das finde ich auch ein spannendes Feld, weil die Banken aufgrund der Ist-Zahlen oft mal deutlich entspannter sind, weil sie halt was haben, worauf sie aufsetzen können. Da ist nur immer das Thema, und das war mir halt wichtig, weil das jetzt bei jeder Unternehmensnachfolge war, eine Kaufpreisbewertung. Das ist immer der Diskussionspunkt bei diesen Unternehmen. Also wenn ihr mal irgendwie aufhören wollt oder ihr wollt eure Unternehmen verkaufen, wie kommt man an diesen Unternehmenswert? Und nicht einfach sagen, wir haben verhandelt auf 400.000 Euro, sondern man muss schon irgendwie einen rechnerischen Wert haben, wie man da hinkommt. Am besten von einer neutralen Stelle, aber zumindest ein Ansatz, weil das war immer das große Thema bei den Banken. Ich weiß nicht, du hast ja schon viel, viel mehr gemacht als ich. Aber das war so mein Eindruck, dass das Kaufpreisthema oft das größte war. Mit Riesenabstand.
Ja, das ist ein Riesenthema immer, Kaufpreis. Also bevor ihr jetzt hier ausschalten wolltet, setzt euch nochmal hin. Ja. Jetzt kommt nochmal was zum Thema Kaufpreisfindung. Also ich erlebe das ja schon ganz lange. Eine Bewertung auf jeden Fall gehört dazu. Aus der Praxis heraus würde ich sagen, die meisten Banken folgen trotzdem auch dieser Bewertung nicht. Und gerade Bürgschaftsbanken ist immer ein Riesenthema mit dem Kaufpreis. Und am Ende des Tages ist es ja so, da sind zwei Parteien, die eine will verkaufen, die andere will kaufen, die einigen sich auf den Kaufpreis, ist ja erstmal schick, können die ja machen, wie sie wollen. Und wenn sie nicht finanzieren müssen, ist das ja auch alles okay. Sobald sie finanzieren müssen, tritt halt diese sogenannte Kaufpreis in den Fokus. Und ich würde es mal sagen, ohne dass ich eine Statistik habe, in 9 von 10 Fällen folgt eine Bürgschaftsbank nicht der Kaufpreisvorstellung, auch egal, wer diese Bewertung gemacht hat.
Ja.
Er wird immer als zu hoch erachtet, also selten als zu niedrig.
Doch, das war tatsächlich bei der Pflegedienstübernahme. Warum ist der Kaufpreis so niedrig, wurden wir gefragt.
Ja, das haben wir uns ja alle gefragt.
Ja gut, das stimmt, ja.
Aber das war ja auch ein Sure-Shot, jetzt erstmal so von Kaufpreis her. Aber im Regelfall ist ja eher, dass es zu hoch ist. Und da kann ich zu aufrufen, überlegt euch schon mal Mechanismen, ob man da nicht andere Dinge noch mit einfließen lassen kann, wie vielleicht, dass der Kaufpreis runtergeht und man partizipiert noch davon, dass man da als Berater tätig ist. Klar, Bürgschaftsbanken werten sowas auch immer noch als Kaufpreis, weil sie sagen, ja klar, aber wenn er da jetzt noch weiter arbeitet, ist vielleicht dann ein versteckter Kaufpreis oder so. Aber dass man da frühzeitig auch schon mal miteinander bespricht, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt eine finanzierende Bank sagt, wir finanzieren diesen Kaufpreis nicht?
Was sehr spannend war, das hatten mir dann in dem Prozess zwei Banker gesagt, unter anderem Markus, dass eine Bürgschaftsbank sehr, sehr cool findet, also Verkäuferdarlehen, klar.
Ja.
Dass man sagt, einen Teil als Verkäuferdarlehen, um Risiko rauszunehmen, nachrangig zu den Bankfinanzierungen, ganz wichtig. Aber da haben oft die Verkäufer nicht so Lust drauf. Aber Earn-out-Klausel. Das bedeutet im Endeffekt, wenn du einen Kaufpreis hast von 1 Million Euro und du möchtest 1 Million haben, machst 100.000 Euro Verkäuferdarlehen oder 200, musst noch 800.000 Restkapitalbedarf finanzieren und dann sagst du, okay, aber 200.000 oder 300.000 werden nur fällig in 3 Jahren, wenn quasi die und die Zahlen erreicht wurden und dann wird so ein Korsett geschnürt und das setzen Bürgschaftsbanken oft voraus, gerade wenn die Vergangenheitszahlen, und das ist ein großes Thema, was ich jetzt gerade nochmal sagen wollte, Vergangenheitszahlen nicht aufgehübscht wurden. Wenn man weiß, man verkauft, dann sollte man vielleicht nicht um jeden Preis das Ergebnis runterdrücken, weil ganz oft gehen die Banken her und gucken anhand des Ergebnisvorsteuern mit einem Faktor, was ist die Bude wert?
Ja.
Was ist die Firma wert, die da verkauft wird? Und wenn man dann halt das bis zum Äußersten ausgequetscht hat und da ein schlechtes Ergebnis hat, was ja sinnvoll manchmal ist aufgrund der Steuerbelastung, macht das keinen Sinn, wenn man weiß, langfristig, man möchte in den Verkaufsprozess gehen, dann sollte man vielleicht mal ein Jahr den sauren Apfel beißen und mehr Steuern zahlen, aber dafür ein gutes Ergebnis dastehen haben, damit die Diskussion nicht da ist, weil sonst, wenn man dann halt die ganzen Themen rausnimmt, das hatte ich jetzt bei dem einen Fall, Geschäftsführer raus, Vertriebsleiter raus, 4 Autos raus, und allein dadurch haben die irgendwie 300.000 Euro mehr Ergebnis. Aber das rechnet die Bank nicht auf die Vergangenheitszahlen. Ja. So. Und die sagen dann, okay, dann macht eine Earnout-Klausel rein. Gerade die eine Bank jetzt gesagt, macht eine Earnout-Klausel raus, dass ihr sagt, okay, 500.000 vom Kaufpreis, wird der Kaufpreis reduziert. Es wird festgelegt, wie viel darf der Geschäftsführer verdienen, was sind so die Geschäftspraktiken. Und dann fallen diese 500.000 nur an, wenn die Planung auch so auftritt. Das ist das, was die Bürgschaftsbank dann oft auch nochmal fordert, um den Kaufpreis das Risiko zu reduzieren und ein bisschen mehr Risiko zum Verkäufer zu gehen. Ich verstehe aber auch, dass der Verkäufer keinen Bock drauf hat, weil er ja dann im Endeffekt davon abhängig ist, wie wirtschaftet der andere weiter, der Käufer, und vielleicht macht er doch irgendwie, dass er dann nochmal Freunde einstellt oder was auch immer, um dann die Sachen wieder zu drücken, damit er da nicht hinkommt. Das ist halt immer mit Diskussionen verbunden, so eine Klausel, was ich auch verstehe, dass dann. Aber das ist halt der Way to go, den die Bürgschaftsbanken gerne
Aber umso wichtiger ist es ja, dass man sich frühzeitig damit auseinandersetzt, gerade wenn es mit Diskussionen verbunden ist, dass es zumindest eine Option sein kann, dann als Plan C, D oder was auch immer.
Genau.
Man einfach mehrere Optionen hat und bespricht.
Und das, darauf wollte ich hinaus, dass man halt wirklich im Vorfeld nicht sagt, okay, die müssen jetzt gezahlt werden, wie viel auch immer, welcher Kaufpreis, sondern dass man wirklich auch mal bespricht, was passiert, wenn, und kriegen wir nicht noch andere Lösungen hin. Weil wenn das im Finanzierungsprozess passiert und dann steht der Verkäufer da und wird voll vollendete Tatsachen gestellt, du musst jetzt aber, dann wird es halt manchmal auch echt schwierig.
Ne? Mhm, absolut, klar. Und verzögert natürlich extrem den Prozess.
Genau, so mal ein, zwei Monate mindestens dann meistens. Ja. Genau. Vor allem, wenn es dann bei der Bürgschaftsbank ist und dann will die Bürgschaftsbank, dass das passiert, dann geht es nicht in den Ausschuss, dann dauert es nochmal. Also von daher macht euch da vorher schlau. Das war nur bei den Unternehmensfinanzierungen, die ich jetzt hatte, immer das große Thema. Was Sicherheiten angeht, sind die Banken gar nicht so krass dabei tatsächlich bei den Übernahmen, weil sie halt da schon Ist-Zahlen haben. Da wollen die gar nicht diese hohen Sicherheiten haben, oft die, manchmal schon, aber in dem, also der eine sagte, 35-40% reichen ihm bei einer, bei einer Übernahme. Genau.
Gut. Dann sind wir damit durch, würde ich sagen, oder?
Ja, das war nur das Thema, weil du sagtest, was hat sich verändert im Gegensatz zum letzten Jahr.
Ja, ist auch gut. War ein sehr guter Einwand.
Ja, genau. Und das mache ich auch gerne noch weiter, weil das echt macht Spaß. Tatsächlich auch Unternehmensübernahmen nochmal zu begleiten.
Nice. Ja gut, die sind ja auch in zwei Netzwerken jetzt drin. Ne?
Genau.
Und eine treffe ich jetzt gleich noch. Im Anschluss hier dran.
Ich hole meinen Sohn ab.
Ja. Sehr gut.
Ja.
Gut. Ich würde sagen, wir sind draußen wie der Frühling. Die Zum neue Glück. Single von Mackie Berlin Nuts müsste draußen sein, wenn dieser Podcast hier erschienen ist. Kommt am 21. oder kam am 21.03., glaube ich.
Cool. Das war's, Wort zum Sonntag.
Yes.
Danke für die Einladung.
Jo, ciao.